Läuft.
Läuft?
Läuft.
Dosenfischen.
Nee, wir müssen erst kurbeln.
Ach so.
Falsche Reihenfolge.
Okay.
Wenn ich hier schon Abbas verantwortungsvollen Job übernehme.
Habe ich ja schon mal wieder verwachst.
Ja, aber ich kann so wenigstens bestimmen, dass am Ende nicht der Streifen aber wieder rausgezerrt wird. Ja, aber das ich denke, das ist ja ein Original. Das kann man nicht einfach, also, weißt du?
Nee, das geht ja nicht.
Das kriegen wir ja nicht.
Auf keinen Fall. Das tut auch mal weh, wenn man es hört.
Wir sind ja Dosenfischen.
Der Podcast.
Aus der, oder andersrum? Nee, aus dem zwischen den Küchenstudio.
Live.
Ausgabe.
199. H.
Wie Herde. Genau. Und damit sind wir auch schon mitten im Thema, denn die holde Stimme, die ihr hier auf der einen Seite eurer Lautsprecher bzw. Kopfhörer hört, die ist, und das ist unschwer zu erkennen, nicht die des Abbas, sondern...
Micha von der Bullenherde.
So ist es. Der ist nämlich freundlicherweise ins zwischen den Küchenstudio geeilt, damit ich hier nicht so alleine sitzen muss, und ist auch Grund für einen Fauxpas, der mir in dieser Woche sehr, sehr viel Grübelei abverlangt hat.
Ja, ich habe mich angemeldet beim Sandmann unter meiner normalen E-Mail-Adresse, die ich schon seit 15 Jahren verwende. Die da lautet Maika D. und so weiter. Und damit konnte der Sandmann gar nichts anfangen.
Ja, sprich, ich habe vollmundig gesagt, ja, komm doch vorbei. Und habe dann irgendwie so Mitte der Woche, also Mitte der Woche, der Podcast-Woche, sprich am Wochenende, überlegt, ja, aber jetzt weißt du überhaupt nichts von demjenigen, der da kommt. Du kennst noch nicht mal einen Kescher-Namen. Du kannst also nicht gucken, wo der herkommt, was der macht. Also keine Chance zu stalken. Und das Ganze habe ich dann einfach so als Bedürfnis nochmal formuliert. Und dann kam eine Mail zurück, in der mir sehr, sehr vieles bekannt vorkam. Der Herr Bullenherde hat nämlich beschrieben, was wir alle schon gemeinsam erlebt haben.
Ja, wir haben schon das eine oder andere zusammen gemacht. Deswegen hatte ich mich auch gar nicht weiter vorgestellt, weil mir war ja klar, wer ich bin. und mir war überhaupt nicht klar, dass Tom gar nicht wusste, wer ich bin. Also zumindest unter dieser E-Mail-Adresse. Und ja, dann habe ich das halt auch nochmal als Späßchen gemacht und so ein bisschen beschrieben, wer ich halt bin.
Eine ganze Biografie. Nee, fein. Und insofern sind wir dann heute doch zu zweit. Was mich ganz besonders freut, denn der Herr Bullenherde ist unter anderem, wie ich ihn bereits im Vorgespräch entlocken konnte, ein regelmäßiger Vertreter bei der GC-Stadtmeisterschaft, die nicht mehr Stadtmeisterschaft heißt.
Genau, die ist... letztes Jahr oder dieses Jahr umbenannt worden, habe ich auch gar nicht so richtig mitgekriegt. Habe es heute beziehungsweise in den letzten Tagen mal bewusst wahrgenommen, dass das gar nicht mehr Stadtmeisterschaft heißt, sondern GC-Meisterschaft.
Das ist mittlerweile so, dass so viele Leute mitmachen wollen, dass es einen Vorausscheid gibt.
Ist unterschiedlich. Hatten wir, also zur Vorerläuterung mal, das ist jetzt das fünfte Mal gewesen, dass das Team Hansestadt Lüneburg teilnehmen darf. Wir haben uns ein sechstes Mal beworben. Das war vor 2 Jahren, haben wir es aber als 19. dann knapp verpasst. Es gab teilweise mal Vorausscheidungen, teilweise auch nicht. Immer so, wie Teams angemeldet sind. Also das entscheiden die Macher dann auch immer, die Ausrichter, ob sie eine Vorentscheidung machen müssen. Wenn nur 16 oder 17 Teams sich anmelden, dann ist das natürlich nicht erforderlich. Wenn man mehr hat, muss man es halt irgendwie regeln, weil es gibt halt eine Obergrenze von dem, was überhaupt organisatorisch leistbar ist.
Warst du diesmal, ja, ihr musstet in den Ausscheid gehen.
Auf jeden Fall,
ja,
ne? Also wir sind nicht
so gut. Und das hat es ja offenbar in sich.
Wir sind nicht so gut, dass wir von vornherein gesetzt werden. Auch langjähriges Dabeisein rettet da keinen, sondern man musste da schon sich gewaltig auf den Hosenboden setzen. Und das waren schon knackige Rätsel. Nicht alle, die kann man ja auch verlinken mal, wer sich da interessiert für, was da genau gefordert war. Manche sind relativ zügig zu lösen. Auch für so eine Rätsel, naja, Amateure wie mich. Ein bestimmtes Rätsel hat es aber so sehr in sich, das hat wohl ein Team erraten. Die anderen 17 Teams, die sich qualifiziert haben, und die alle fast 40 Teams haben es halt überhaupt nicht rausgekriegt. Das berühmte Rätsel 12.
Aber auch schon wieder Gleichheit der Waffen, ja, irgendwo am Ende. Damit. Wenn es keiner kann, ist ja auch schon wieder okay.
Ja, genau. Also es hat ein Team hat sich damit, glaube ich, sogar dann reingerettet in die, hat sich dadurch qualifiziert in die Durchführung. Wie gesagt, bei den anderen hat sich dann letztlich ausgeglichen und hat keiner gerätselt.
Wie muss ich mir das ganz praktisch vorstellen? Wie habt ihr das, also habt ihr dann Wochenende einfach alle zusammengekluckt oder wie war das?
Ja, die Vorausscheidung war bekannt, wann sie stattfindet. Das hat man im Dezember mit der Anmeldung schon gewusst, wann das Wochenende ist. Es war eigentlich auf dem Samstag, war Beginn der Qualifikation. Wir haben uns im Team abgestimmt. Das Team der Hansestadt Lüneburg. Team Hansestadt Lüneburg besteht aus Kati Schweinerock, Dirk Swaggerman und Sandra und Thorsten sowie Herrn Bullenherde, der hier gerade spricht. Und ja, da haben wir uns halt verabredet, haben ein bisschen gegrillt noch dabei und hatte jeder seinen Laptop dabei und haben versucht, dann die Rätsel zu knacken.
Gab es so einen Zeitpunkt? Nee, also es war ja, also wurde gesagt, ab jetzt bitte genau. Los, hier habt ihr alle die Aufgaben. Richtig. Und bis dann müsst ihr fertig sein?
Ist so, dass von den Veranstaltern gesagt wurde, ab 14 Uhr sind die Rätsel frei. Und in dem Moment haben auch sehr, sehr viele Teams, ich glaube bis auf zwei, haben alle wirklich vor den Rechnern gehockt und die Rätsel versucht zu lösen. Und ja, die ersten, ich weiß nicht, 7, 8 waren relativ zügig gelöst und der Rest war schon verdammt knackig.
Jetzt geht's wie weiter?
Das nächste, was jetzt kommt, das nächste, was sich an die Rätsel anschloss, war die Kreativaufgabe. Da sollte ein Film erstellt werden, in dem bestimmte Worte vorkommen, der was mit Mittelalter zu tun hatte, der irgendwie mit Drachen, mit Rosen und Hildesheim und so weiter zu tun haben sollte. Und dafür hatte man dann noch eine Woche Zeit. Das muss man also nicht an dem Wochenende machen. Der wurde auch nicht mit Punkten bewertet, aber er musste vorliegen, damit man sich überhaupt qualifiziert. Die Ergebnisse wollen die Macher, die Organisatoren auch nochmal zusammengefasst ins Netz stellen. Bei YouTube gibt es eine Gruppe, nicht bei YouTube, sondern bei Facebook gibt es eine Gruppe, die, wo schon einige Filme auch zu sehen sind. Da ist schon sehr viel kreative Arbeit reingeflossen. Macht Spaß, das auch zu gucken. Ja, dann nach der Kreativaufgabe ist jetzt dann die Qualifikation ja abgeschlossen. Die Teams, die sich qualifiziert haben, werden vom 31. Mai bis zum 2. Juni zur Stadtmeisterschaft nach Hildesheim fahren. Das ist so eine interessante Location, die da aussieht. So ein alter Burgturm ragt da raus. Das ist, glaube ich, eine alte Burgruine, wo das stattfindet, in der Nähe von Hildesheim. Und da freuen wir uns schon sehr drauf.
Wie war es letztes Jahr? Also, weil es ist ja dann schon Cashen um die Wette, ne? Das muss man ja. Schon mögen.
Also, was mich so ein bisschen stört immer in den Podcasts, ist ja schon nicht das erste Mal, dass die Dosenfischer drüber berichten, war halt, dass das immer nur dieses Cashen auf Zeit dargestellt wird, aber das, was wirklich drumrum so geschieht, was da eigentlich auch mit zugehört, was man nicht ausblenden kann, das fällt immer so ein bisschen hinten runter. Kann wahrscheinlich auch nur der wissen, der mal da war. Das fängt schon damit an, dass die Organisatoren sich die Mühe geben, am Freitag schon einzuladen im Prinzip. Wer also möchte, kann dann mit Zelt oder wie auch immer dort übernachten, wird dann schon von den Organisatoren betreut und verpflegt. Dann kommt das große Cachen am Samstag meistens, ja immer am Samstag, was den ganzen Tag geht. Und dann wieder die entsprechende Nachtverpflegung mit Siegerehrung und allem dran hat, sodass nochmal eine Übernachtung fällig wird und am Sonntag dann so langsam der Abbau ist. Und dieses Gesamtpaket, das ist eigentlich das, was die ganze Sache für mich und wahrscheinlich auch für viele andere so reizvoll macht. Der Wettbewerbscharakter ist, muss man mögen, sehe ich ein, dass da nicht jeder Geocacher sagt, das ist super, finde ich toll. Als ehemaliger Fußballer ist das für mich aber auch überhaupt keine Frage, dass man sowas auch mal im Wettbewerb machen kann. Also ich sitze jetzt auch nicht beim normalen Geocachen da mit der Uhr und sage so, jetzt haben wir genau 15 Minuten Zeit, um diesen Dose zu machen. Das wäre vielleicht ein bisschen übertrieben. Bei der Stadtmeisterschaft weiß man halt, dass das auf einen zukommt und ist es auch mal eine interessante Erfahrung.
Sind die Teams eigentlich relativ unter sich plus Helfer natürlich oder gibt es noch mehr Publikum?
Also man ist zusammen schon am Freitag. Das ist auch der große Reiz für mich, dass man halt in diesem Event, was da stattfindet, Leute aus dem ganzen Bundesgebiet kennenlernen kann.
Also was ich meinte, sind also nicht nur die teilnehmenden Teams beieinander, sondern auch Unbeteiligte, die kommen und gucken, oder?
Es gibt Zuschauer, sind nicht so viele, aber wir haben zum Beispiel einen Lüneburg-Groupie, das ist die Wintergrün, die Sonja, die war im vergangenen Jahr dabei und hat uns ordentlich angefeuert. Auch andere Teams haben ihre Groupies, das sind jetzt nicht die Massen, die am Rand stehen und alle anfeuern, doch der ein oder andere auch Interessierte, auch aus der Region, die selber vielleicht auch nicht als Helfer eingebunden ist, kommen zum Zugucken und das ist auch ganz interessant.
Hast du mal so beispielhaft so eine Aufgabe aus dem letzten Jahr, sodass es ein bisschen plastischer wird, wie Cashen um die Wette eigentlich geht. Jetzt mal nicht Rätsel. Rätsel ist ja jetzt mit der Voraufgabe, sondern live im Felde.
Also Rätsel gibt es dann in der Geocaching-Meisterschaft auch so nicht mehr, weil das lässt sich einfach nicht bewerkstelligen. Man muss dazu sagen, so von der Struktur her ist es so, dass grundsätzlich 9 Caches zu absolvieren sind. Die werden in 2 Schichten gefahren. Es sind also 18 Teams da, die Zeitversetzung ungefähr eine halbe Stunde bis Stunde dann diese Caches machen. Dabei muss man schon von einem Ort zum anderen fahren. Also die liegen nicht immer alle an einer Stelle, sondern die sind in der Regel in der Gegend verteilt, sodass man auch von der Umgebung was mitbekommt. Da war ganz beispielhaft die erste Stadtmeisterschaft, die wir mitgemacht haben, war Region Hannover. Da sind wir einmal um den Deister rumgefahren. Das war so eine 80-Kilometer-Strecke. Aber man hat sehr, sehr viel von der Landschaft gesehen. Man hat also auch ist mal durch die Dörfer gefahren, hat viel gesehen von der Landschaft. Das war sehr reizvoll umgesetzt. Hat natürlich dann den Vor- und Nachteil, dass man halt viel Reisezeit hat. Das haben andere Organisatoren dann so gelöst, dass sie manchmal auch zwei Stationen an einem Ort gemacht haben, wo sich das anbietet, größere Waldgebiete. Und dass man so dann die Zeit ein bisschen gestrafft hat. Aber auch da war immer noch eine Rundfahrt irgendwo in der Gegend, wo man auch ein bisschen was gesehen hat von der Gegend. Und das war immer sehr reizvoll. Das läuft dann so ab, dass man sich anmeldet bei denen, die den Cache ausgelegt haben. Da ist dann meist so ein kleiner Tisch vorbereitet, die Zeitnahme, man bekommt die Aufgabe gestellt. Und in dem Moment, wo man sagt, dass man die Aufgabe auch verstanden hat, läuft die Zeit. Die ist meistens bei 15 Minuten, maximal 20 Minuten angesetzt, sonst wird es zeitlich nämlich auch zu lang. Kann man sich ja mal ausrechnen, was das bei 18 Teams bedeutet. Und in diesen 20 Minuten kann man natürlich keinen T5er-Cache im Baumwipfel machen, aber sehr viele Aufgaben laufen so in den Bereich zwischen 3,5er Wertung und 4,5er Difficulty rein, würde ich mal so jetzt sagen. Beispielhafte Aufgaben, die mir besonders gut gefallen haben, sage ich mal, war zum Beispiel auch bei der Region Hannover. Da gab es, wie zu jedem Event, fast zu jedem größeren, eine Coin. Die hat man schon vorher bekommen mit so einem kleinen Beutelchen drin, was man alles so für die Caches braucht oder vielleicht auch nicht. Da war also jede Menge Kladderadatsch drin, was man eben nicht braucht, aber auch manche Sachen, die man brauchte und eben auch diese Coin. Die Coin war selber sechseckig oder achteckig, ich meine sechseckig, und hatte auch in der Mitte nochmal ein sechseckiges Loch. Das fiel aber keinem auf, also fast keinem. Mhm. Und am Ende unserer Tour war halt ein Cache, wo wir zum Ende hin an einen Tresor kamen, den man irgendwie öffnen musste. Und der Clou dabei war, das hat man aber auch so nicht erkannt, dass man diese Coin da reinlegen musste mit dem Imbusschlüssel, der auch dabei war, in die Coin reingreifen und damit dann den Tresor aufschließen konnte.
Ach, okay.
Das war schon eine sehr interessante Sache. Ja, genau. Ah. Die ist sechseckig, genau. Also der Sandmann zeigt mir gerade genau die Coin von der Region Hannover Stadtmeisterschaft.
Das ist die zweite Coin, die ich überhaupt bekommen habe, die hat Schimmi mir damals von der Stadtmeisterschaft mitgebracht und geschickt. Also uns natürlich.
Jo.
Ach, cool.
Eine andere Aufgabe war zum Beispiel bei der Stadtmeisterschaft in Wiesbaden, muss 2011 gewesen sein. Da haben wir bekommen eine Peilung erstmal ganz normal, mussten wir finden und mussten dann an 3 verschiedenen Stellen was suchen. Das haben wir dann so erkannt auch und haben jeweils dort eine Rolle mit Band gefunden. Mhm. Und die Idee war dabei, dass man die Endstation praktisch da findet, wo alle 3 Bänder genau auf einer Stelle
enden. Ah, sehr schön.
Station von Matze Mops, den ich hier gerne mal grüßen möchte, den ich da auch kennengelernt habe und der mir dann auch öfter nochmal über den Weg gelaufen ist. War also auch eine schöne Geschichte. Besonders ärgerlich war eine Station im vergangenen Jahr für den, der sie ausgerichtet hat. Im letzten Jahr war die Stadtmeisterschaft im Schaumstädter Land, nannte sich das. Mhm. Da sind Dinosaurierspuren auf einer Riesenfläche noch verfügbar zu sehen. Und dort sollte eigentlich nur eine Teamaufgabe, ein paar Buchstaben nachgelegt werden. War aber ziemlich windig auf dieser Platte. Und als wir weggegangen sind, ist der Profi-Fotoapparat von dem, der es ausgerichtet hat, umgekippt, ohne Einwirkung, und das Ding war kaputt. Also ich denke mal, Schaden von bestimmt über 500 €, nur in Anführungsstrichen für diese Geocaching-Meisterschaft. Das war ja ziemlich bitteres Ding. Also insgesamt, die Stationen, muss man immer wieder sagen, das sind sehr, sehr kreative Sachen, die sich da ausgedacht werden. Das ist immer wieder schön, sowas zu sehen. Das sind Sachen, die man in der Regel so kaum findet oder noch nie gehört hat, und immer wieder auch die Kreativität selbst bei einem anregen. Man hinterher, wenn man die Lösung dann erfährt, man löst nicht alles. Und wenn man dann hinterher die Lösung erfährt, sagt man, oh, wie soll man das denn schaffen? Das,
Habt ihr eigentlich in den Jahren mal was gerissen? Also erster, zweiter, dritter, nein, erster ja nicht, also sonst hätten wir ja die Meisterschaft hier.
Erster will ja auch keiner werden. Also
auch manche ja offenbar doch.
Die konnten sich nicht wehren, die sind alle mal einen Schritt zurückgetreten. Also die Meisterschaft ist ja eigentlich eine Meisterschaft der Loser. Das heißt, es wird der größte Loser ausgelost, nämlich der, der gewinnt, der ist der größte Verlierer. Und alle anderen sind ja sowieso Verlierer, weil sie auch nicht gewonnen haben. So kann man das ja auch sehen. Nein, ist natürlich nicht so.
Euer bestes Ergebnis?
Unser bestes Ergebnis war 7. Haben wir 2-mal erreicht. Einmal sind wir 8. und beim 1. Mal waren wir 17. Und haben praktisch in den letzten Jahren immer unsere Leistung bestätigt. Das ist, waren schon immer sehr zufrieden.
Hast du eigentlich viel gelesen als Kind?
Ja.
So zum Beispiel?
Ich lese immer noch. Also,
Tom Sawyer?
Nee.
Also war die klassischen, so Karl May?
Also ich habe mit Ottfried Preußler angefangen. Ach ja, kleine Hexe, Räuber Hotzenplotz, Der kleine Wassermann und sowas. Dann ging das über Jugendliteratur, viel Drei-Fragezeichen-Bücher.
Sherlock Holmes?
Nee, eher nicht.
Eher nicht?
Und bin halt auch inzwischen beim mittelalterlichen Roman oder Fantasy, die mittelalterlich angehaucht ist,
gekommen. Sbelis, also wirklich mit einem S und dann Belis. Sbelis hat uns nämlich geschrieben und uns geholfen, unseren Bildungsauftrag weiter zu erfüllen. Und zwar hatten wir letztes Mal darüber spekuliert, ob Reichenbach als Ort, beziehungsweise auch der Verein, von dem letztes Mal die Rede war, ob das was zu tun hat mit Sherlock Holmes. Der ist nämlich tatsächlich, so das hat uns Sbelis das nochmal bestätigt, der ist nämlich tatsächlich zu Tode, ich glaube, der ist wieder auferstanden, aber Conan Doyle, also der Schriftsteller, hat den tatsächlich dort sterben lassen im Kampf mit Moriarty, mit seinem Erzrivalen, und zwar am Reichenbach-Fall. Und der ist weder in Reichenbach im Schwarzwald noch in den drei Reichenbachs, die es in der Schweiz gibt, wie Sbelis uns schreibt, sondern in Meiringen im Berner Oberland. Gibt es gleich zwei Caches, einen Tradi, einen Earth Cache. Und am Reichenbach-Fall gibt es tatsächlich eben auch ein Schild, das erinnert an Sherlock Holmes, der dort also zumindest literarisch zu Tode gekommen ist.
Ja, das ist eine schöne Idee. Also da erinnere ich mich natürlich an den letzten Film, Sherlock Holmes, den Kinofilm. Da ging es ja, glaube ich, auch um diesen Reichenbach-Fall oder zumindest um einen Wasserfall, wo er dann abgestürzt ist. Allerdings hat der Sherlock Holmes das überlebt. Dann ist es wahrscheinlich nicht der Originale.
Und in der BBC-Serie haben die das einfach umgedeutet. Es gibt ja auch diese Sherlock Holmes BBC-Serie, wo sie, also 6 Folgen, glaube ich, gibt es davon. Großartig, alle in Spielfilmlänge. Richtig tolle Figuren auch. Der Watson ist toll, der Sherlock Holmes ist toll. Also richtig, richtig klasse gemacht. Und da haben sie aus dem Reichenbach-Fall den Reichenbach-Fall gemacht. Also ein Fall, der zu lösen ist. Ziemlich geil. Kann ich also, wie gesagt, nur empfehlen. Gibt es auch in den einschlägigen Kaufportalen. Ich habe da mal zugeschlagen, weil die nämlich dank öffentlich-rechtlicher Produktion, und das ist die BBC im weitesten Sinne, vergleichsweise günstig sind. Ich glaube, da hast du für eine Staffel, also 3 Folgen, 6 € bezahlt. Und das fand ich dann echt angemessen.
Klingt auf jeden Fall interessant. Schade, dass das Berner Oberland ein bisschen weit weg ist von hier.
Ja, ja. Aber da gibt es ja nächstes Jahr dieses Schweizer Mega. Da wäre ja ein Grund, ne, mal die Richtung einzuschlagen.
Werde ich mal mit Frau Bullenherde gucken, wie wir unsere Urlaubsplanung dann im nächsten Jahr gestalten. Wobei wir im Moment noch planen, wie wir es überhaupt dieses Jahr machen.
Ja, wir haben vorhin schon so ein bisschen geplaudert, dass wir eigentlich alle so ein klein bisschen, mega müde ist vielleicht übertrieben, aber doch so. Also der ganz große Reiz des Megas ist logischerweise nach dem dritten, vierten, das man besucht hat, dann irgendwann vorbei und man muss für sich tatsächlich sehr genau überlegen, was einem warum man dahin fährt.
Ja, das ist halt die Geschichte, dass man, wenn man eben 1, 2 besucht hat oder auch mehrere, dann sich irgendwann fragt, was ist da jetzt das Besondere dran? Und so versucht, das rauszulöten und dann eben danach entscheidet, wo man sich hinbegibt oder eben nicht.
Also wie gesagt, als kommunikativer Ort ist es natürlich toll. Dadurch, dass wir ja alle irgendwie über den ganzen deutschsprachigen Raum verstreut sind, ist es schön natürlich, wenn man an einem Ort dann mal viele Leute wieder trifft. Andererseits dröhnen einem natürlich dann auch spätestens nach 3-4 Stunden die Ohren, weil man ja gar nicht mehr weiß, wie man alles schon was erzählt hat. Aber das mag natürlich auch mit meinem löcherigen Hirn zu tun haben.
Für unser Geocaching-Verständnis ist es halt so, dass ich nicht nur gerne einfach, ja, ich sag mal, Berner Oberland fahre, um mir dann Nachmittag das Mega-Event anzutun, sondern dann muss halt auch, oder nicht nur anzutun, ist ja auch mehr, die Organisation dort zu genießen. Aber da muss halt auch mehr drin sein, dass ich halt dann vielleicht auch gleich die ganze Woche nutze, um in der Gegend oder von dort aus ausgehend halt meine Cache-Touren zu planen und das ganze Gebiet dort zu genießen.
Hast du schon mal von Marions Kochbuch gehört?
Das ist wohl eher eine Bildungslücke bei mir.
Nee, das muss man nicht gehört haben, nur wenn man, ich sag mal, das Urheberrecht etwas freizügig interpretiert, dann landet man schnell bei Marions Kochbuch. Marions Kochbuch ist nämlich dadurch bekannt geworden, dass Bilder aus diesem Kochbuch in der Google-Bildersuche relativ gut gelistet waren. Sprich, wenn mal jemand eine Tomate, ein Rührei oder was auch immer gesucht hat, hat er natürlich gerne mal Bild gefunden von Marions Kochbuch, das dann im Forum zum Beispiel verlinkt und eingebunden und zack kam der Webmaster von Marions Kochbuch und hat eine entsprechende Abmahnung hinterher geschickt. Da wurde den Betreibern dieser Seite auch öfter mal unterstellt, dass das ihr eigentliches Geschäftskonzept ist. Es gibt jetzt, ich weiß nicht, ob es mit Marion zu tun hat, mit Marions Kochbuch, aber es gab jetzt mal wieder einen Fall gefunden, dank JR im Grünen Forum. Döner. Ne? Der Klassiker.
Also jemand, mache ich einen Döner zu Hause?
Nee, nein, jemand hat im Hinblick auf die ja bald wieder kommenden Dönerstags-Events mal ein Bild vom Döner sich irgendwo rausgeklaubt und zack, gab es die entsprechende Abmahnung und das kann ja dann sehr, sehr teuer werden, weil der Streitwert richtet sich ja immer nach dem Wert des Bildes und wenn da dann plötzlich Profi-Honorare aufgerufen werden als Grund, dann zahlt man schnell mal 800 Euro allein Abmahngebühren. Also geht lieber los und fotografiert einen schönen Döner.
Genau, kann ja auch nicht so schwer sein, das eigene Foto zu machen. Jedes Smartphone hat da sowas. Ist leider so, inzwischen das Internet ist auch nicht mehr frei. Viele versuchen da halt entsprechend ihre Geschäftsideen selbst umzusetzen.
Ja, und wenn es dann diese Bösen sind, also prinzipiell bin ich ja potenziell sehr dafür, dass das Internet endlich Möglichkeiten bietet, auch Geld zu verdienen. Also wenn du siehst, wie viele Journalisten in absehbarer Zeit arbeitslos sein werden, wenn die Zeitungen so weitermachen, dann ist das ja nur gut, wenn viele von ihnen ihre Zukunft tatsächlich im Netz suchen. Und ich glaube, es kann für eine Vielfalt in der Berichterstattung nur gut sein, wenn möglichst viele Leute auch davon leben können. Also Flatter ist, wie gesagt, eine Variante, aber vielleicht gibt es auch bald irgendwelche Micropayment-Systeme, nach denen man sich dann seine morgendliche Zeitung aus verschiedenen Zeitungen zusammenklickt. Da finde ich, wird es dann ziemlich interessant.
Ja, da wo ehrlich Geld verdient wird, da sind die Leute auch nicht leider nicht immer so weit weg, die dann zwielichtig versuchen, Geld einzutreiben. Und ja, ist schade, aber so sind Menschen vielleicht auch.
Aber was ich wiederum prinzipiell toll finde und auch so, also ich habe so ein Grundgefühl, dass die Menschen bereit sind, für gute Inhalte zu zahlen. Es gibt ja so, gerade die Verlage klagen ja immer, dass keiner für Inhalte bezahlen würde. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es hängt wirklich davon ab, was es ist und wie sehr es dich interessiert. Also ich kann es nur noch mal betonen, ich habe es, glaube ich, schon öfter erzählt, mein eigenes Kulturbudget ist, seitdem ich in der Lage bin, digitale Medien zu erwerben, und zwar unkompliziert zu erwerben, deutlich höher geworden.
Also ich muss ja auch für eine Zeitschrift bezahlen, wenn ich da mir was am Kiosk kaufe und wenn ich diese Inhalte dann eben online abrufe und da abrufe, wo ich das möchte, wo ich vielleicht auch gerade die Zeit habe und eben gerade kein Kiosk im Zug bei mir vorbeifährt, dann würde ich auch dafür bezahlen, na klar. Wenn es gut gemachter Journalismus ist, immer, selbstverständlich.
Es gibt Eiercaching, war ja nur eine Frage der Zeit, Eiercaching. Und zwar das Oster-Geocaching-Special im Wasserschloss. Im Wasserschloss Klaffenbach nämlich geht es mit Hilfe eines GPS-Geräts oder eines Smartphones auf die große Ostereier-Schatzsuche. 1.4. 11 Uhr geht's los.
Aha.
Also wer da gerade mal in Klaffenbach ist, gibt es Eier mit Koordinaten drauf oder so ähnlich.
Wo auch immer Klaffenbach ist, offenbare ich mal meine mangelhaften geografischen Kenntnisse.
Ja, da habe ich jetzt den großen Vorteil, dass ich die Website entsprechend vor mir habe und hier steht Stadthalle Chemnitz, Messe Chemnitz und Wasserschloss Klaffenbach. Insofern wird es da einen Zusammenhang geben und wir reden über Sachsen.
Also man hörte auch, dass in der Nähe von Lüneburg am 1.4. ebenfalls ein Oster-Event stattfindet, nämlich in der Nähe von Osterbach, Osterberg.
Großartig.
Und ganz in der Nähe auch des Bullenberges.
Sprich, du bist beteiligt?
Kann man so sagen, ich bin sozusagen mit meiner Frau und meinen beiden Kindern der Ausrichter.
Erzähl mal, was habt ihr vor?
Das wird eigentlich eine ganz einfache Ostereiersuche auf dem Ostermontag nach Mittag. Wie heißt das genau? Bullenherdes Oster-Kaffee-Klatsch-Event. Wir machen eine kleine Ostereiersuchstrecke und treffen uns dann zum gemütlichen Kaffeeklatsch halt irgendwo im Wald, wo wir ein Pavillon aufbauen, damit falls von oben was Feuchtes kommt, trocken bleibt trotzdem und wo großes Kuchen und Kaffee und Tee und was sonst noch Gebäck-Buffet aufgebaut wird, was alle so mitbringen.
Ja. Wie ist deine Strategie als Eventveranstalter? Also im Hintergrund meiner Frage.
Listing ein.
clever. Der Hintergrund meiner Frage ist, dass wir ja mittlerweile es oft erleben, dass einfach man sich vorher sagen muss, okay, ich habe jetzt 30 Plätze und wer zuerst kommt, mal zuerst. Oder aber ich muss die Location so planen, dass einfach zur Not auch 200 unterkommen.
Ja. Also in diesem Fall haben wir es im Wald gemacht. Das wird irgendwo auf einer Lichtung sein. Die haben wir uns auch schon ausgesucht, haben wir uns angeguckt, wo wir halt auch eine größere Anzahl von Leuten unterbringen können. Wir haben jetzt schon ungefähr 50 Teilnehmer. Wird wahrscheinlich jetzt nach diesem Podcast ein bisschen mehr werden, vermute ich. Es lässt sich aber auch auffangen, wenn ich merke, das wird einfach zu groß, dann muss ich halt das Listing dicht machen. Aber es ist durchaus ausbaufähig. Das
ist noch Luft?
Ist noch Luft. Ich habe aber nicht vor, da ein Mega draus zu machen.
Klaffenbach übrigens, das haben uns Wetsch und Nina geschickt. Klaffenbach nutzt schon häufiger das Geocaching als Touristenattraktion. Es gibt ringsum aber auch ein paar, in Anführungsstrichen, richtige Dosen zu finden. Ein Besuch lohnt sich. Vielen Dank, Wetsch und Nina, für die freundliche Mail. Und hast du dich schon beworben bei Germany's First?
Nee, ich habe es überlegt, aber habe mir gedacht, das könnte dann mit der Pflege der Dose doch ein bisschen problematischer werden, wenn man so von Lüneburg immer bis nach südlich Berlin reisen muss. Bei der Frequenz sollte man vielleicht doch ab und zu mal vorbeischauen.
Wenn sowas bei dir in der Nähe wäre, würde dich das reizen? Wäre das so eine Prestigesache? Germany's First, immerhin?
Nee, ich glaube, die Verantwortung wäre mir zu groß. Das wäre nicht unbedingt jetzt meine Sache. Ich finde es aber großartig, dass es wohl offensichtlich Leute gibt, die das genau auf sich nehmen und sich der Verantwortung dort bewusst sind, das Ding zu übernehmen und zu pflegen und eben ja allen Cachern in Deutschland da eine Freude mitzumachen, dass es denen weitergibt.
Also ihr habt es durchgehört, First Germany ist zu haben. Blacky V hat eine kleine Note geschrieben und gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, diesen Cache am Leben zu halten? Kannst du dir vorstellen, mehr Wartungsbesuche als üblich durchzuführen, weil die Dose mal wieder weg ist? Magst du einen neuen Platz für diesen Cache aussuchen? Hast du eine kreative Versteck- oder Behälteridee und so weiter und so fort? Und magst du dich nicht zuletzt nach einem Disable sehr zeitnah mit den zahlreichen Mails von Cachern auseinandersetzen, die gerade ihren Trip planen und gucken wollen, ob sie denn auch wirklich diesen Cache finden können? Jedenfalls GC77 ist zu haben. Falls ihr in der Gegend wohnt oder sowieso permanent dort vorbeifahrt, wäre es jetzt der Moment, sich zu bewerben. Du hast eine Liste mitgebracht, das finde ich ja großartig.
Ja,
also hier vorbereitete Hörer, die mitreden.
Ein paar Sachen haben wir aber auch schon davon abgearbeitet. Ich muss mal gucken, was wir sonst noch
haben. Echt, haben wir gar nichts mehr zu.
Hast du gehört, dass Helgeoland mega geworden ist?
Ja. Ja, wir haben ja letzte Woche, da haben sich ja die Ereignisse etwas überschlagen. Wir haben also kurz vorher nochmal mit dem Herrn Schweigert Kontakt aufgenommen und er sagt, oh hey, da ist eine Überraschung, Und dann haben wir am letzten Podcast tierisch dicke Hose gemacht, dass da eine Überraschung kommt. Und noch bevor die meisten unseren Podcast hören konnten, war es dann schon passiert.
Ja, interessant, was da auf die Beine gestellt wird. Also bisher eigentlich war ja nur die Idee, mal mit dem Schiff nach Helgoland zu fahren. Dann sind zwei Schiffe draus geworden. Dann sind, glaube ich, wenn ich das richtig, jetzt habe ich nicht genau im Bild, aber zwei Schiffe an zwei verschiedenen Tagen. Jetzt werden da noch mehr Schiffe anlegen. Und das ist immer wieder erstaunlich, was Geocaching so für ein Forum bietet, um sich einfach zu verwirklichen und immer wieder auch neue Kreativität da reinbringt.
Wie ist denn das? Du machst ja, also ihr wisst es, der Herr Bullenherd ist ja bekannt für legendäre Nacht-Caches, die entweder er oder aber eher in Kombination mit anderen hervorragenden Cachern der Cacherwelt geschenkt hat. Wie ist dein Verhältnis zu Jägern und Landbesitzern? Probleme oder eher nicht?
Also wenn es Probleme gibt, dann versuchen wir die auch konstruktiv zu lösen. Wir hatten ja so eine Geschichte, wird ja mal erzählt, dass der Hartwig deswegen ins Grab gegangen ist. Nein, ist er ja nicht. Es war vordergründig oder nicht. Da war hauptsächlich der Wartungsaufwand, der Ausschlag gegeben hat, Hartwig zu beerdigen. Ansonsten hatte ich ein ganz gutes Gespräch mit dem Jäger dort vor Ort für den zweiten Nachtcache, für den Night Rider, der dort auch in der Gegend liegt. Wir sind so übereingekommen, dass wir die Jagdzeiten, hat er mir definiert, wann er grundsätzlich mit seinen Leuten dort vor Ort ist und jagt. Das habe ich im Kalender eingestellt, der über das Listing verfügbar ist. Und das funktioniert bisher. Also ich habe es auch reingeschrieben, so ist es auch vereinbart, wenn wirklich jemand in diesen Zeiten, wo eigentlich Jagd sein sollte, cachen geht, dann geht der Night Rider ohne Federlesen ins Archiv. Das funktioniert bisher großartig. Da auch nochmal ein Dank an allen, die bisher da gewesen sind und die Disziplin gezeigt haben. Das zeigt ganz offensichtlich, dass Geocacher durchaus mit der Natur umgehen wollen und auch die Belange anderer berücksichtigen. Auch wenn das manchmal wieder negiert wird, aber ich habe da durchaus ein positives Bild gewonnen. Das läuft jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr ganz positiv und bin sehr zufrieden. Ja, ist immer der Rat, wenn es irgendwie geht, dort mit den Jägern halt den Kontakt zu suchen. Es macht durchaus Sinn, aber vorher sich auch klar zu machen, in welcher Position sich der Cacher, der Owner selber befindet und welche Funktion auch so ein Jagdpächter hat. Denn man muss da unterscheiden, einmal zwischen einem Förster, der in der Regel staatlich angestellter Beamter ist und durchaus hoheitliche Rechte auch wahrnehmen kann, und einem Jagdpächter, der im Prinzip in der Regel, ich bin nur auch kein Jurist, aber in der Regel nur das Recht hat, in diesem Gebiet zu jagen. Das heißt, der Jagdpächter, dem gehört in der meistens nicht mal das Gelände, auf dem er sich dort bewegt, sondern er hat nur das Recht, ich sag mal so, ja, sich dort zu bewegen, um Tiere zu hegen, zu pflegen, aber auch eben zu jagen. Hoheitliche Rechte sind da grundsätzlich erstmal nicht mit verbunden. Das heißt, ein Verweis aus dem Wald, wenn es nicht unbedingt gerade die Jagd beeinträchtigt, ist so ohne weiteres nicht möglich, würde ich jetzt mal so behaupten. Wie gesagt, bin kein Rechtsanwalt, aber...
Andererseits werden die natürlich vehement, weil sie ja Geld dafür bezahlen, dass sie da rumlaufen dürfen, ne?
Und genau.
Auf also, Dinge schießen.
Es geht mir auch nicht darum, jetzt mit dem, dass man sich mit dem Jäger anlegt. Das macht überhaupt keinen Sinn, denn da zieht der Cacher letztlich den kürzeren. Seine Dosen werden immer irgendwo, die sollen gefunden werden. Das heißt, auch wenn der Jäger sich dort richtig reinkniet, hat es ja auch schon oft genug gegeben, dann verliert der Geocacher das Spiel. Das muss auch nicht sein, aber es ist halt immer sinnvoll, sich bewusst zu machen, welche Position hat man denn selber. Und letztlich sind wir nicht so besonders anders zu sehen als Pilzsammler, die halt nur vielleicht auch entweder am Tag, manchmal auch zur Nacht Pilze sammeln gehen. Es ist nicht so anders. Der Owner hat da schon ein paar andere Pflichten zu sehen, aber der Cacher selber, der nur den Nachtcache sucht, ist nicht so ganz anders als ein Jäger zu betrachten.
Wenn ich es richtig in deiner Liste gesehen habe, wir haben vorher mal eine Mail ausgetauscht, dann bist du, dann waren auch 16 Bundesländer ein Thema, oder?
Ja, wir haben im letzten Jahr die Dein Mutter Projekt 16 Tour gemacht.
Wieso deine Mutter?
Deine Mutter, das.
Auch nur dein, ja? Deine Mutter.
Deine Mutter. Mhm. Wie so Ghetto-Slang ist ja halt. Das hat sich irgendwie mit der Nachtcache-Gruppe, mit der ich unterwegs bin ab und zu, vor allen Dingen Dr. Light und Tracer, die ich immer gerne grüße, hat sich so ergeben, dass wir da einfach rumgealbert haben und uns so gegenseitig so ein bisschen auf Ghetto-Faust und allen möglichen Kram spaßige Nächte versorgt haben. Und dann war halt irgendwie dieser Name Deine Mutter-Tour geboren. Es gibt inzwischen sogar einen Geocaching-Account. Deine Mutter ist also auch unterwegs in Deutschland. und lockt durchaus diverse Caches. Und wir haben halt den Namen gewählt, weil es halt irgendwie passte zu uns und witzig war. Wir sind dann letztes Jahr zum Vatertag, hier im Osten eher bekannt als Herrentag auch, haben wir uns einen Wagen gechartert und sind die 16 Bundesländer an 24 Stunden, sprich in 16 Stunden eigentlich abgefahren. Hatten ungefähr, naja, ursprüngliche Planungen waren auf 1600 Kilometer, am Ende waren es dann 1800 oder sowas. Aber es passte halt deswegen Projekt 16 Tour, weil 16 Bundesländer in 16 Stunden und 1600 Kilometer, das passte ganz witzig. Das ist ja nur auch nicht die besonders neue Idee, das haben andere vor uns gemacht. Was bei uns vielleicht ein bisschen anders war, war mir einfach zu blöde, irgendwelche Autobahn-Caches zu loggen und dann zu sehen, nur dass man irgendwas gemacht hat, sondern wir haben schon geguckt, einmal verschiedene Cache-Typen. Wir haben an dem Tag, glaube ich, 8 oder 9 verschiedene Cache-Typen gemacht. Und es waren Caches rausgesucht worden von uns, die schon Favoritenlisten, natürlich in der Nähe der Autobahn, du kannst da nicht groß weit wegfahren, so viel Zeit hast du dann auch nicht, aber die in der Nähe der Autobahn sehr viele Favoritenpunkte hatten. Das schönste Erlebnis dabei, würdest du mich sicherlich jetzt fragen.
Hey, ich gehe. Das nennt man Alleinunterhalter übrigens.
Das Schönste war das Saarland, muss ich sagen. Dort haben wir uns einen Cache rausgesucht. Das war so eine alte vulkanische Gesteinsblase, die dann fertig geworden ist. Wir haben gedacht, das können wir mal eben so nebenbei als kleinen Multi abreißen. Haben aber nicht beachtet, dass im Saarland durchaus schon so eine Hügel gibt, die durchaus auch als Berge bezeichnet werden können, anders als hier in Norddeutschland. Und dass man dann nicht unbedingt den direkten Weg, so die 300-400 Meter rumgehen muss, sondern sich da schon ein Weg von 3 bis 4 Kilometern ergeben hat, der auch wieder zurückgegangen werden musste. Als kleiner Multi, einmal so um den Berg rum. Trotzdem war einmal diese Gesteinsformation unglaublich, das muss man einfach mal gesehen haben. Und auch dieser Wald, durch den wir gegangen sind und diese ganze Strecke und Atmosphäre mit sonnendurchflutetem Licht im Wald, das war einfach, hatte schon was ganz Besonderes.
Aber das heißt doch dann, ich bin jetzt, wie gesagt, ja nur alles andere als Mathe-Genie, aber 100er Schnitt und dann seid ihr noch keinen Schritt gegangen. Oder? Habe ich das jetzt falsch verstanden?
Also könnte ungefähr hinkommen. Also wir haben uns
1600 Kilometer in 16 Stunden. Und es waren ja dann eigentlich sogar noch mehr, also in Wahrheit.
Diese 16 Stunden waren die reine Fahrzeit, die man braucht, ohne Suchen. Das muss man dazu sagen. Das heißt, wir hatten eine Fahrzeit berechnet von 16 Stunden, die man wirklich auch braucht. Wir haben es, glaube ich, sogar ein bisschen mehr gebraucht und haben uns dann ausgerechnet, dass wir circa den Rest noch, die verbleibenden 7, 8 Stunden, die man dann so hat, ohne Staus, mit Staus dann eben ein bisschen weniger Suchzeit, dass man die dann zum Suchen hat. Das heißt, da kommt man bei 16 Bundesländern auf eine halbe Stunde pro Cache. Manche Sachen erleichtern das, nämlich zum Beispiel, dass im Bereich Leipzig die Autobahn gen Norden, gen Berlin, sich quasi auf der Grenze zwischen Thüringen und Sachsen oder Sachsen-Anhalt, bin ich jetzt auf jeden Fall, links war das eine Bundesland und rechts war Sachsen.
Das dürfte dann Sachsen-Anhalt und Sachsen gewesen sein.
Ja, kann, ja, mach sein. Auf jeden Fall, ja. In dem Bereich war das so, dass wir da praktisch einmal links runter von der Autobahn hinfallen, einmal rechts hinter, dann hat man diese Fahrzeiten in den Bundesländern schon mal stark reduziert. Schön war auch der Abschluss in Berlin, haben wir am Wannsee eine Webcam gemacht und da nochmal ein Foto aufgenommen bei untergehender Sonne. Das war wirklich hach.
Und gab es irgendwann den Moment, wo ihr euch nicht mehr grün wart?
Während der Fahrt, das hat sich eigentlich nicht ergeben, weil wir ja um Mitternacht angefangen haben mit dem ersten Cache in Mecklenburg-Vorpommern. Lüneburg liegt ja fast in der Nähe des, oder ziemlich in der Nähe von so einem Länderdreieck mit Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niedersachsen. Dort haben wir angefangen, sind dann nach Hamburg und haben dann die Westtour sozusagen genommen, erstmal Richtung Bremen, Rheinland runter. Das war mitten in der Nacht. Das heißt, man ist so die ersten 2, 3 Stunden noch wach. Und dann vegetiert man eigentlich nur noch vor sich hin. Das ist also richtig schlafen kann man in dem Wagen nicht, wenn der Bus mit 9 Leuten besetzt ist. Man döst halt. Und da sind immer ein paar wach und ein paar sind halt am Schlafen. Und wenn dann der Wagen mal wieder hält, fällt man halt raus, bewegt sich ein bisschen. Bei Where I Goes, bei Multis, bei manchen Tradis halt, wird dann wieder munter und Probleme sind da nicht entstanden. Ganz im Gegenteil.
Keine Streitereien.
Das gab überhaupt keinen Streit. Wir haben uns, obwohl sich nicht alle kannten, da gab eigentlich nur, glaube ich, mich so als Bindeglied dazwischen, der alle mal kannte aus einem Bereich, hat das trotzdem sehr gut funktioniert. Und da waren durchaus Charaktere dabei, die nicht, wo ich von vornherein gesagt hätte, muss nicht unbedingt miteinander funktionieren. Aber das hat funktioniert und das war auch schön.
Wir haben noch furchtbar viele andere Mails bekommen, aber die würde ich mal lieber aufheben, weil ich muss ehrlich sagen, ich kriege das jetzt hier, ihr hört vielleicht auch, ne? Es ist schon wieder so ein bisschen, ich habe ein bisschen Pech dieses Jahr, was so Gesundheitsscheiß betrifft. Die tödliche Männergrippe geht nicht weg und dazu kommt die berühmte Rüsselpest und alles zieht sich über Ewigkeiten. Und insofern bin ich diesmal nicht so gut vorbereitet, gebe ich ehrlich zu.
Was mir in der Vorbereitung noch aufgefallen ist, war über einen Link von Meckermark bei Twitter. Mhm. Er hat verwiesen auf einen Blog-Eintrag, wo er selber sagte, am Anfang hätte er gedacht, naja, was soll denn der Scheiß? Sag ich mal jetzt mit meinen Worten. Wenn man aber weiterliest, ist das durchaus ein interessanter Blog-Eintrag, der heißt, warum ich mir das Cachen nicht verbieten lasse. Ist von LBG Ruhrgebiet. Werden wir mal verlinken, denke ich, auf der, nee, wir nicht. Klingt ja schon fast wieder an. Manche von uns werden das mal verlinken. Und das fand ich schon eine ganz, ganz interessante Sichtweise. Deckt sich in vielen eigentlich auch mit dem, wie ich Cachen so empfinde. Kann man sicherlich drüber streiten, ist aber trotzdem.
Kannst du da inhaltlich noch was zu sagen?
Ich habe es nicht mehr ganz genau vor Augen, aber es ging halt darum, ob man jetzt wirklich immer die Power Trails machen muss, ob man sich auf Lost Place Caches rumtreiben muss. Und da hat er halt ganz aus seiner Sicht der Cacher dargestellt, wie er das sieht. Mit kurzen Worten vielleicht, man muss sich immer über die Konsequenzen Gedanken machen, zum Beispiel beim Lost Place Cachen. Was passiert, was kann im schlimmsten Fall mit mir passieren? Man muss sich beim Powertrail halt überlegen, was erwartet mich da. Aber er lässt sich halt das Cachen so nicht verbieten. Es gibt ja durchaus immer Bestrebungen, dass man sagt, Stadtmeisterschaft, wer geht denn da hin, was soll denn das? Und da hat er halt die Meinung vertreten, ich mag das so und ich möchte das auch so. Und gerade die Vielfalt in diesem Geocaching-Bereich ist halt auch eine Sache, die besonders viel reizt.
Oh, da hat es ja auch also ich sag mal jetzt nicht ganz in deiner Gegend, aber auf alle Fälle in deinem Durchfahrtgebiet ja gerade wieder Großwellen gegeben um den Ratzetown Trail, ne?
Das waren das 315 Dosen oder sowas?
Irgendwie sowas. Also unglaublich.
Ja, es ist halt.
Wie jemand allein beim Legen bei sowas Spaß haben kann, fällt mir schwer nachzuvollziehen. Also erstmal 300 Dosen fertig machen, 300 Dosen auslegen.
Als Owner ist das schon eine Herausforderung, auch wenn man sich das, glaube ich, mit ein paar Leuten teilt. Die Pflege dieser Dosen, die ja dann natürlich wieder riesig frequentiert werden, weil am Wochenende
300 Punkte am Stück.
Genau, 300 Punkte am Stück werden gern genommen. Wenn man das dann noch vielleicht auf Wegen macht, die mit Fahrzeug eigentlich vielleicht nicht befahren werden sollen, wo sich natürlich auch alle dran halten, ist ja klar, dann kann das durchaus zu Friktion führen. Dadurch, dass man eben ständig dahin muss, dass man vielleicht mit Anliegern, Anwohnern, Nutzern Probleme bekommt. Also auch da muss man sich eben durchaus vergegenwärtigen, welche Konsequenzen sowas haben kann und ob man bereit ist, seine Zeit dafür zu opfern.
Na, und es hat ja in diesem Fall, haben sie es ja noch ein bisschen verschärft, indem sie noch gesagt haben, wann sie es wieder abbauen.
Ja, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Haben sie gemacht?
Doch, doch, ja, es ist irgendwie, der ist zeitlich begrenzt. Den gibt es bis dann und dann, steht im Listing und dann wird der eingestampft. Sprich, es werden also auch alle versuchen, das noch rechtzeitig zu absolvieren.
Das ist natürlich dann noch interessanter. Muss man wahrscheinlich auch bald einen Kalender einführen, wer wann welchen Cache genau loggen darf und dann wer wo anfangen darf, damit sich das dann nicht so überschneidet.
Ja, Porno-Caching, ne? Ist ja so der Begriff, der in dem Zusammenhang mehrfach aufgetaucht ist.
Ja, jetzt kann ich das auch zuordnen.
Ja, da kam das her. Ja. Ich glaube, Herr Stramon hat sich das ausgedacht. Ja. Da bin ich aber nicht mehr ganz sicher.
Copyright drauf geben lassen.
Ja, es hatte was mit Bücken. Naja, es hatte was mit Bücken zu tun. Die weiteren Assoziationen überlassen wir also dann lieber den geneigten Hörern.
Bei mir in der Nähe liegt ja auch der Landkreis Harburg. Das ist ein Powertrail mit ungefähr 250 Dosen. davon habe ich jetzt auch ein paar gemacht, ich glaube 25 oder sowas. Ist jetzt aber auch nicht so, dass mich das jetzt reizt, den am Stück zu machen. Gott sei Dank, wie gesagt, liegt der mal so nebenbei. Man kann mal, wenn man Lust hat, ein paar Dosen machen, um einfach mal wieder reinzukommen. Aber ich muss sie halt Gott sei Dank nicht am Stück machen, weil ich nicht so eine weite Anreise habe. Ratzetown ist ja eigentlich auch schon beliebt gewesen, der erste Power Trail.
Ja, da gab es schon einen, ne?
Ja, vielleicht kann man da ja in den nächsten Wochenenden sogar Mega-Events von feiern.
Einfach so. Ja, ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen und den Herrn Bullenherde noch ein bisschen privat ausquetschen. Dafür sperren wir euch allerdings aus. Schön, dass ihr zugehört habt. Satte 45 Minuten haben wir euch beplaudert. Vielen Dank, Herr Bullenherde, für den Besuch.
Gerne, hat mir Spaß gemacht. Vielleicht darf ich an der Stelle noch ganz lieb die Bullenmona, Zickeldi und den Climberboy grüßen. Und bedanke mich, dass ihr mich so lange ertragen habt. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und vielleicht hören wir uns ja mal wieder.
Tschüss.
Tschüss.